Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 5, die Staffeln über Bücher, Episode 4, A Beautiful Constraint.
In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebaufest geprägt haben. Heute geht es um das Buch «A Beautiful Constraint» von Adam Morgan und Mark Barden. Lukas, du hast das Buch ausgewählt und es ist ein Buch, wo die Wörter «Chile» und «Gott» eigentlich kein einziges Mal drin vorkommen. Also es ist ein Wirtschaftsbuch. Darf man im Gemeindebau-Podcast über das reden?
Gute Frage. Also, wenn man es klischiert würde sagen, dann würden die Frommen sagen, nein, die Welt ist schlecht, das darf man nicht. Und wenn man gleich klischiert würde sagen, die bewusst nicht Frommen würden wahrscheinlich sagen, nein, die Wirtschaft ist böse, da darf man nicht. Jetzt, ich kann irgendwie beidem nicht zustimmen. Ich habe sehr wenig negative Emotionen gegenüber der Welt und gegenüber der Wirtschaft. Sondern ich denke, meine Frage ist, was nützt dem Reich von Gott? Was nützt meiner Kirchgemeinde? Und bei diesem Buch, da habe ich den Eindruck, da könnte die Kirchgemeinde mit Ambitionen viel lernen. Darum habe ich das vorgeschlagen. Mhm. Was denkt denn die? Kann die Kirchgemeinde mit Ambitionen etwas lernen?
Definitiv. Also ich finde es sehr ein spannendes Buch, wo eigentlich die Grundmentalität von diesem Buch ist, oder die Grundfrage, könnte man vielleicht sagen, wie denken wir über Einschränkungen, die uns begegnen? Weil grundsätzlich begegnen uns im Leben ständig Einschränkungen. Ich schreibe anders einen Text, wenn ich einfach so vor einem leeren Blatt sitze und etwas schreibe. Oder wenn ich auf Twitter nur 280 Zeichen zur Verfügung habe, dann kommt etwas anderes dabei raus. Es gibt auch, dass man sich ganz bewusst Einschränkungen setzt, zum Beispiel in der Kunst, also in der Poesie, dass man sich sagt, ich tue jetzt nach einem bestimmten Reimschema etwas schreiben. Und dann kommt plötzlich etwas ganz anderes dabei raus, als wenn man einfach so wie einen Text schreiben. Und das sind Einschränkungen, die eigentlich produktiv sind, die etwas vorbringen können. Und wenn man sich bewusst ist, dass man in der Welt Einschränkungen hat und das nicht als etwas Negatives sieht, sondern eigentlich als etwas, wo einem helfen kann, zum Weiterkommen, zum vielleicht etwas anderes denken, dann geht man ganz anders an Probleme an.
Mhm, genau. Und quasi die Grundaussage vom Buch, also steht ja schon im Titel, «A Beautiful Constraint», die Grundaussage ist quasi, man muss sich die Einschränkungen, muss man sich schön schön reden, so müsste man sagen. Also quasi die Einschränkungen als etwas Positives verstehen, als etwas Schönes und entsprechend dann weitergehen im Prozess von dem, wie, was machen wir jetzt? Sie sagen dort, die Grundregel quasi ist, man sollte von der Opferrolle aus der Opferrolle kommen. Wir können das nicht, weil wir eben das und das nicht haben, weil wir eben eingeschränkt sind. Von dem sollte man zum Neutralizer gehen und nachher zum Transformer. Und quasi die Idee davon ist, wenn man Einschränkungen hat, kann man entweder seine Ziele anpassen. Das können wir jetzt eben nicht, weil wir die Einschränkungen haben. Oder man kann eben sich weigern, Ziel an die Wirklichkeit anzupassen. Und entsprechend wird man dann vom Neutralizer, jemand, der sich weigert, Ziel der Wirklichkeit anzupassen, zum Transformer, der dann sagt, okay, die Einschränkungen, die nimmt man jetzt als Möglichkeit, dass wir etwas ganz Neues überlegen. Etwas, was wir bis jetzt nicht haben. Also so ein bisschen nach dem System Not macht erfinderisch. Mhm. Und dort ist dann die Idee quasi, dass man sich zuerst einmal überlegt, sie reden dann davor, also es ist wirklich ein ausführliches Buch, wir können wirklich auch nicht über alles reden. Mhm. Quasi so der Anfang vor allem ist, dass man sich selber einmal überprüft, habe ich das schon einmal so etwas gemacht, ganz neue Wege gegangen, kenne ich Leute, die das schon einmal gemacht haben, geht das überhaupt? Und dort ist ganz klar, wenn jetzt ich, in meinem Fall als Pfarrer, eine Kirchgemeinde habe, die einfach keine Ambitionen hat, wenn ich eine Kirchgemeinde habe, die einfach das weitermacht, was schon immer war, dann werde ich nicht gross weiterkommen. Es muss wie eine Art eine Offenheit vom Geist aus sein, zum neuen Weg zu gehen.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ja auch die erste Aufgabe, die sie jetzt in dem Buch sagen, dass man hat, dass man mal anschaut, was sind eigentlich so ein bisschen die Prozesse, die Pfade, die bei uns schon vortrampelt sind, wo man eigentlich immer drauf läuft. Und wo gibt es Sachen, die sich würden lohnen, wenn man die hinterfragt? Also so Pfadabhängigkeiten durchbrechen. Weil meistens ist ja so, dass wenn sich eine Organisation neu aufbaut oder sich irgendein Projekt neu entwickelt, dann ist am Anfang eigentlich alles offen, wie sich etwas entwickelt, wie das, auf welche Art dass man etwas angeht. Und dann, wenn man mit einem Verhalten Erfolg hat, wenn ein Weg gelungen ist, dann wird das eigentlich dann zu dem vorgehen, wo man etabliert, wo man immer weiter so macht und zum Vorbild wird. Und dann in der dritten Phase wird das dann vielleicht noch ein bisschen systematisiert, vielleicht auch noch ein bisschen angepasst. Und irgendwann wird es dann verbindlich und das ist dann der Pfad, wo man eigentlich immer drauf läuft.
Ja, genau.
Und manchmal würde es sich vielleicht lohnen, um halt das nochmal hinterfragen, weil in der ersten Phase vielleicht das Verhalten Sinn gemacht hat oder zu einer anderen Zeit, aber sich da vielleicht auch etwas verändert hat und man so Pfad vielleicht nicht immer muss weitergehen.
Ja, ja. Also da gibt's sehr gute Beispiele von dieser Pfadabhängigkeit. Ein klares Beispiel ist das mit Kirchensteuern.
Mhm.
Wir haben schon immer mit Kirchensteuern geschafft. Wenn die abnehmen, bedeutet das einfach, wir müssen Pfarrstellen oder andere Stellen streichen, wir müssen sparen und dann geht das Geld nochmal weiter runter, dann müssen wir noch mehr sparen. Also eine klare Pfadabhängigkeit, das begegnet uns links und rechts im kirchlichen Leben.
Mhm. Und wenn man jetzt da würde sagen, wir hinterfragen das, könnte man sich dann eben die Frage stellen, ja, gibt es vielleicht auch andere Finanzierungsmöglichkeiten? Sind wir wirklich so fest abhängig von den Kirchensteuern? Oder können wir uns umschauen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, wie man das Problem könnte angehen, außer einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt sparen?
Ja, genau. Hättest du noch andere Beispiele für das, Pfadabhängigkeit?
Ja, ich weiss nicht, ob das wirklich das passendste Beispiel ist, aber ich merke das manchmal bei so, es geht auch ums Geld, Budgetierungsprozess in der Kirchengemeinde, wo ich so ein bisschen aus dem Blick von der Jugendarbeit spüre, mit Jugendlichen zusammenarbeiten heisst sehr flexibel sein, sehr schnell müssen Sachen anpassen, im Voraus vielleicht noch nicht genau wissen, welche Projekte jetzt wirklich zustande kommen. Und es ist manchmal recht schwierig, um so ein Budget zu planen. Und die Budgetprozesse sind ja häufig sehr früh angesetzt, also wahrscheinlich auch je nach Kirchengemeinde. Und um dann können reagieren auf so Veränderungen oder um dann auch können sagen, gut, wir sind jetzt offen dafür, dass sich da vielleicht etwas erst noch entwickelt und wir im Laufe vom Projekt müssen schauen, wie machen wir das Budget. Das ist dann manchmal schwierig, weil man halt sich an die Abläufe gewöhnt ist, an die Pfade gewöhnt ist.
Genau. Und dort könnte man sich dann überlegen, ja gut, setzen wir öfter mal so und so viel Geld ein für die Jugendarbeit, dann kann man gegenüber der Kirchgemeindeversammlung sagen, ja, das ist jetzt ausgeschöpft worden. Und wenn es nicht ausgeschöpft wird, ja gut, dann ist es einfach so. Dann sagt man nachher, okay, da ist jetzt gerade kein grösseres Projekt gewesen und dann haben wir in diesem Budgetposten einfach viel weniger ausgegeben.
Mhm.
Und dann erklärt man das, wie das läuft in der Jugendarbeit. Da bin ich schon oft drüber gestolpert, weil einfach die Jugendarbeit, die haltet sich einfach nicht am Budgetprozess.
Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo man irgendwie muss warnen und etwas mit dem machen. Und wenn es vielleicht explizit ausgesprochen wird, dann ist es vielleicht einfacher, als wenn man sich einfach jedes Jahr wieder darüber aufregt, dass es nicht funktioniert.
Genau. Gut, und Sie sagen dann quasi, zum herauszufinden, wie das ist mit dieser Pfadabhängigkeit, das können wir es nur ansprechen, kurz, dass man sich einmal die wichtigsten, sagen wir, 6 Sachen sollte anschauen, die wichtigsten Werte, die man hat, und dann überlegen, was es eigentlich genau bedeutet. Also was heisst denn, wenn wir sagen, wir wollen noch bei den Menschen sein, wir wollen Menschen helfen. Was sind denn das für geistige Modelle, wo auch eine gewisse Pfadabhängigkeit besteht?
Mhm.
So, jetzt würde ich gerne zum Kapitel 3 kommen. Das ist nämlich aus meiner Sicht das wichtigste Kapitel von dem ganzen Buch. Auf Englisch heisst das Ask Propelling Questions. Auf Deutsch, stell antreibende Fragen. Jetzt klingt das wahnsinnig abstrakt. Ich erkläre ein bisschen, wie das geht. Eine antreibende Frage definiere sie sehr klar. Und zwar, es muss ein Satz sein, eine Frage sein, wo man gleichzeitig die Ambition und die Einschränkung zusammen hat, im gleichen Satz. Also, nochmal, es ist ein Wirtschaftsbuch, eine klassische antreibende Frage, hat sich IKEA gestellt, schreiben sie dort drin. Wie bauen wir ein schönes, stabiles Tischli für 5 Franken?
Mhm.
Oder? Also, wo man das Ziel, die Vision, die Ambition an die Einschränkung knüpft in einem Satz.
Also das Ziel von einem schönen Tisch und die Einschränkung von nur 5 Franken dafür.
Genau.
Verlangen.
Und sie sagen quasi, so eine paradoxe Fragestellung, so eine antreibende Frage, das tut in deinem Kopf quasi, also das ist ja auch ein Buch, wo es um Gruppen geht, wo man in Gruppenprozessen über etwas redet, quasi die antreibende Frage, die paradoxe Fragestellung, dass die ein Gefühl von Konflikt und Unwohlsein in dir schafft, wenn du die Frage siehst und beantworten solltest. Und wir Menschen, sagen sie, quasi haben das Gefühl nicht gern von Konflikt und Unwohlsein. Da gibt es eine Spannung und die wollen wir eigentlich gerne auflösen.
Mhm.
Und das ist genau die Pointe, dass man dann antrieben wird, um auf neue Gedanken zu kommen. Und quasi die Fragestellung auch reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass man immer das macht, was man schon immer gemacht hat. Also sie zwingen einen neuen Weg zu finden. Sie zwingt auch, wenn die Frage gut gestellt ist, das Verhältnis von diesen Frageteilen genauer zu untersuchen. Und all das finde ich sehr spannend.
Mhm. Und es heisst ja auch, wenn man sich so eine Frage stellt, dass man nicht in die Aber-Haltung eingeht.
Ja.
Also das nicht gerade schon, oh nein, aber das geht ja gar nicht.
Genau.
Weil es ist eine Wie-Frage. Also es ist nicht die Frage, können wir das oder können wir das nicht, sondern was muss passieren, damit das möglich ist? Wie können wir das eigentlich schaffen? Sodass, ja, nicht das Aber oder das Entweder-Oder, entweder wir können es oder wir können es nicht,
ja,
denken.
Genau. Und die Fragestellung, also ich habe jetzt an dem Tag, wo wir jetzt hier aufnehmen, vorgestern haben wir hier eine grosse Sitzung von der Jugendarbeit, wo ich genau das einfach mal ausprobiert habe. Ich meine, wenn ich Bücher schon lese, dann muss ich sie auch mal ausprobieren.
Ja.
Und ich habe genau so eine antreibende Frage gestellt. Das war eine grosse Sitzung, es waren 25 Leute gewesen. Und die Fragestellung, die sie dann in Gruppe beantwortet haben, ist, bei uns steht gerade so ein grosses Konflager, regionales Konflager an. Und dort war die Frage gewesen, wie können wir das Konflager möglich machen, wenn wir 25 Leute brauchen, aber die Leute nicht haben? Also quasi das Ziel, ein tolles, attraktives Konflager, wo Leute braucht und die haben wir nicht. Und dann haben sie in Gruppe sollen die Frage beantworten. Und das ist wirklich, wirklich gut gewesen.
Mhm. Und wie sind ihr da vorgegangen, um die Frage zu beantworten? Habt ihr euch die Frage gestellt? Also im Buch kommt ja vor, dass man, wenn man dann so eine Frage hat, dass man dann so Can-If-Questions sich stellen sollte. Also, wir können das schaffen, wenn das und das gegeben ist.
Ja, genau.
Wir können an das Ziel ankommen, wenn wir die und die Voraussetzungen haben.
Ja, genau. Also ich bin quasi eingestiegen in den Teil von dieser offenen Phase, wo sie dann eben die Gruppenarbeit haben sollen machen, indem ich die Frage zuerst einmal an die Wand geklebt habe. Also, ja. Dort an, also zuerst die Grundfrage eben, wie können wir ein tolles Konflager machen, wenn wir die Mitarbeiter nicht haben? Und nachher, da hast du völlig recht, das ist dann der zweite Schritt, neben dem, dass man soll antreibende Fragen stellen, ist, dass man noch soll konkreter Can-If-Fragen stellen, also können, falls. Sie geben hier 9 Varianten von, ich erkläre gerade, um was es geht, von können, falls Fragen. Und quasi die Aufgabe ist dann, wie eine Art von diesen 9 mindestens 3 auswählen und beantworten. Und wenn es geht, schon ein bisschen noch ein Beispiel zu jeder von diesen Fragen stellen. Also, und die können, falls Fragen ist zum Beispiel, wir können, also, und das ist grundaus eben nicht sagen, wir können es eben nicht, weil, sondern wir können es, wenn das und das passiert, wenn wir das und das machen. Also zum Beispiel, wir können es erreichen, wenn wir über das Ganze neu denken. Oder, wir können es, wenn wir noch andere Menschen einspannen, wo man bis jetzt nicht dran gedacht hat. Und das ist genau zum Beispiel jetzt die Frage, ist eine von diesen Fragen gewesen, die wirklich ein Resultat rausgeschaut hat an dieser Jugendarbeitssitzung vorgestern, wo plötzlich jemand gesagt hat, ja, aber wenn wir so ein grosses Konflager haben und zum Beispiel ein Sportangebot machen, müssen wir selber denn das Sportangebot machen oder könnten wir dort mit einem lokalen Turnverein zusammenarbeiten, wo würde ein Sportangebot machen? Also wir können, wenn wir noch andere Leute einspannen quasi, oder eine andere Frage, eben, es ist dann immer die Frage, welche Frage bringt etwas. Wir können es, wenn wir das entfernen und dafür das einfügen. In einem Prozess, in einem Produkt natürlich, das interessiert uns jetzt weniger. Oder wir können, wenn wir den Zugang bekommen zum Wissen von denen und denen. Oder wenn wir das und das einführen. Wir können es, wenn wir X durch Y ersetzen. Also so konkrete Fragen. Ich habe eine Zusammenfassung geschrieben von diesem Buch. Das kann man dann in den Shownotes sehen. Ich mache auf jeden Fall Werbung machen, das Buch zu kaufen. Die 9 Fragen, die stehen dann dort. Und das sind wirklich Fragen, die ich den Eindruck habe, mit denen kann man etwas anfangen, auch in einer Gruppe.
Ja.
Oder zum Beispiel noch eine. Wir können es, wenn wir das und das mischen, wenn wir das und das zusammenbringen und kombinieren. Es klingt jetzt alles wahnsinnig abstrakt und man muss dann schauen, welche von denen können Falsfragen im, für die antriebende Frage tatsächlich passt. Aber das bringt wirklich etwas, finde ich.
Und es ist ja meistens so, dass eigentlich durch eine so eine Frage dann eine Kettenreaktion ausgelöst wird, dass man weitere solche Fragen sich muss stellen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir können 25 Leute finden, wenn wir Leute finden, die nicht schon irgendwo eingespannt sind, zum Beispiel.
Genau.
Und wir finden so Leute, wenn wir zum Beispiel schauen, was sind ehemalige Leiterinnen,
genau,
die früher noch mal mitgeholfen haben.
Das ist genau ein Punkt.
Und der sich dann vorgestellt, okay, was muss gegeben sein, damit die Ehemaligen sich irgendwie engagieren. Zum Beispiel, sie engagieren sich vielleicht, wenn sie wissen, das ist nur einmal und ich muss jetzt nicht jedes Mal wieder dabei sein oder so. Also so ein bisschen, dass dann wie man sich nicht nur einmal die Frage stellt, sondern es werden ja dann weitere Einschränkungen auftauchen, wo man sich immer wieder deine nächste Frage muss stellen.
Ja, oder bei uns, eine von diesen Fragen ist gesehen, ja, wie ist es denn, wenn man Sachen auslagert? Muss man dann eine eigene Küche mitbringen? Könnte man das einfach auch mit Geld erschlagen, das Problem? Einfach Ideen, die ich jetzt einfach wegen meiner Pfadabhängigkeit, das ist nicht das erste Konflager, das ich mache, wo ich weiss, wie das funktioniert. Und dann mache ich es so, wie ich es schon immer gemacht habe. Und plötzlich mit diesen Fragen merke ich, oh, dort könnte man darüber nachdenken. Oder auch eine Idee war, sonst Angebot im Freizeitbereich könnte man dort einfach jemand anders halt anstellen, der dann klettern oder irgend sonst etwas macht.
Und vielleicht, um das gleich auch da noch schnell zu sagen, mich hat das Buch recht erinnert an etwas, was wir auch im Vikariat in der Pfarrausbildung angeschaut haben. So ein unter dem Stichwort Design Thinking, wo es fest darum gegangen ist, wie passiert eigentlich Innovation? Wie können wir mit Menschen zusammen über etwas nachdenken und schauen, was ihre Bedürfnisse sind oder eben auch die Frage, wie können wir so einen Prozess durchgehen, um zu schauen, können wir Sachen neu gestalten, gibt es Sachen, die wir anders machen
wollen.
Und ja, ich habe das mega hilfreich gefunden und von dem her das Gefühl, gerade wenn es ums Thema Innovation geht, ist auch jetzt zumindest in der Kantonalkirche Zürich, ist das immer wieder ein Thema, so ein bisschen Denkprozess, wo man die Pfadabhängigkeiten hinterfragt.
Ja, genau. Also ich habe jetzt das auch erlebt, also mal ausprobiert. Das ist ein Buch mit den Grundfragen, wo man tatsächlich kann, mit einer Gruppe auch in einem Kirchenstand, Kirchenpflege, einmal arbeiten an einem Thema. Das ist auch, ohne dass man jetzt eine Höllenausbildung hat, glaube ich, kann man das brauchen.
Was ich einfach noch wichtig finde in diesem Gruppenprozess oder gemerkt habe, dass es mega wichtig ist, dass die Leute merken, wir sind jetzt in einer kreativen Phase, wir sind jetzt in einem Brainstorming-Moment und nicht in einer Planungsphase.
Ja.
Weil sonst kann es recht mühsam werden, wenn die Leute dann die ganze Zeit das Gefühl haben, ui nein, und jetzt müsste ich dann das nachher organisieren, ja, oder ja, wer macht denn das?
Ja.
Dass man dann schon viel zu fest in dem Machen-Dings drin ist, sondern einfach mal kann sagen, es geht darum, jetzt einfach frei zu denken und nicht schon darüber nachdenken, wie machen wir denn das jetzt konkret?
Ja, das ist meine Aufgabe gewesen. Tatsächlich, das ist genau so, wie du sagst. Wir haben dann zusammengetragen die Sachen und dann hat schon jemand gesagt, ja, aber wenn das, dann hat gesagt, du, Moment, um das geht es jetzt nicht. Das ist ein interessantes Thema. Das müssen wir dann später zu einem anderen Zeitpunkt machen. Jetzt tun wir einfach nochmal zusammentragen und bleiben in einer positiven Haltung und tun dort nicht gerade wieder ins Alte gehen. Aber das geht ja gar nicht. Ja, dort, aber das ist ja dann eine Frage von der Person, die moderiert. Um das natürlich freundlich logischerweise, das zu unterbinden und sagen, schau, das ist jetzt gerade nicht der Ort für das. Das kommt dann später. Ja, da hast du völlig recht. Gut, jetzt rasen wir noch rasch durch den Rest vom Buch oder so etwas. Kapitel 5 sagen sie, als nächstes, wenn man das ein bisschen hat, gilt es wahrscheinlich mit Partner Synergien zu schaffen. Also es geht auch darum, um Wissen von anderen Menschen anzuzapfen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, ja, was könnte man denn denen anbieten, wenn man plötzlich Ressourcen von anderen Gruppen, von anderen Partnern, dort würde ich anzapfen. Im Kapitel 6, und das ist etwas, wo ich wirklich noch einmal darüber reden will. Da zitieren Sie Angela Lee Duckworth mit dem Buch Grit, wo ich ein grossartiges Buch finde. Sie hat irgendwie Forschung gemacht, bla bla bla. Sie sagt, dass für den Erfolg von Menschen ist es wichtiger, vor allem wenn man sie von jung beobachtet, ist es wichtiger, dass ein junger Mensch Stehvermögen, Ausdauer, Grit eben, ausbildet. Grit, Stehvermögen, ist wichtiger als Intelligenz. Und es geht darum, dass man eben Ausdauer hat. Allerdings muss es ja dann doch jetzt im Rahmen von A Beautiful Constraint muss es ein Stehvermögen, eine Ausdauer sein, wo man nicht einfach blind mit dem Kopf gegen die Wand haut, sondern eine Ausdauer, die kreativ ist und sich kann anpassen. Und zudem an das Ziel kommt man nur, wenn es einem gelingt als Teamleiter, Leiterin, wenn ein Team starke Emotionen entwickeln kann. Also quasi die Leute in der Gruppe, die müssen sich wirklich auch innerlich erfassen von dem und es muss eine Emotion damit verbunden sein. Nur dann bringen sie wirklich Vollgas. Also man muss probieren, in den Menschen Emotionen zu wecken, nicht einfach nur abstrakt und intellektuell über so ein Thema reden. Und das finde ich jetzt wirklich das Lustige, dass sie sagen, eine rein positive Atmosphäre bringt nicht wirklich zu einem Ziel. Sondern wir müssen als Teamleiter wie eine Art beides bespielen. Die positiven Emotionen, aber auch die negativen. Also das heisst, man soll bewusst auch quasi auf Gefahren hinweisen, wenn wir nicht zur Lösung kommen. Also dass man angeht und sagt, schaut mal, wenn wir jetzt nicht eine gute Lösung haben, dann geht das Geschäft runter. Dann werden wir einfach... Und man muss wie eine Art beide Emotionen bespielen in einer Gruppe. Sie sagen quasi... Die negativen Emotionen, die tun die Leistungsbereitschaft und Ausdauer und den Fokus antreiben. Und die positiven Gefühle, die stimulieren die geistige Flexibilität, die Fähigkeit, gedanklich Sachen zu verbinden, also quasi die kreative Seite. Und wenn wir so ein Team begleitet und führen, dann sollten wir beide Gefühle bespielen. Die negativen Emotionen und die positiven. Und das ist jetzt ein Gedanke, wo ich noch nie drauf gekommen wäre.
Ja, mal, das ist sehr spannend. Weil sonst zeigt man ja eher, eben, es geht darum, Leute motivieren durch positive Zukunftsvisionen oder so.
Klar, dann der Prozess, wenn du dann in der Gruppe jetzt mal sagst, so, jetzt machen wir so ein Brainstorming-System mit der Propelling Question und so weiter. Dort muss natürlich schon eine positive Grundstimmung sein, aber aufs Ganze gesehen ist wie eine Art beides. So, und dann noch der letzte Punkt, sie sagen, also der letzte Punkt, wo ich jetzt darüber rede, den Rest kann man dann, wie gesagt, in den Shownotes nachlesen, das Buch selber lesen. Kreativität, sagen sie, ist nichts anderes als eine Serie von Strategien. Sie zitieren dort Trevor Davis, den ich nicht kenne. Also quasi Kreativität, das ist nicht einfach irgendwie, dass ein die Muse küsst oder so etwas, sondern Kreativität ist einfach eine Serie von Strategien und das kann man machen quasi. Und im Herz von dem ist die Grundhaltung, sich Einschränkungen schön zu reden und dann mit einer Technik dahinter gehen. Also sie sagen quasi, man kann das auch machen. wenn man richtige Schritte macht, kann man auf neue Ideen kommen. Das ist nicht einfach etwas, was völlig außerhalb von der Sphäre von unserer Möglichkeit in einem Team ist. Oder jetzt weiß ich nicht genau, was Verb von diesem Satz müsste sein. Ja, das war es eigentlich dann gewesen. Zusammenfassung ist, wie gesagt, in den Shownotes. Dann war es das jetzt also gewesen, von der Episode 4 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über A Beautiful Constraint in Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.